Lobet den Herrn damals und heute. Soweit das Lob des Kammerchores der Mädchenkantorei St. Remigius in Borken. Haben wir in dieser Woche schon mal jemanden gelobt? Benutzen wir das Wort Lob überhaupt und für wen oder was? Vielleicht geht es nur um einen Gegenstand, den wir gekauft haben, von dem wir begeistert sind und der unsere Erwartungen voll erfüllt. Oder wir loben Kinder, die eine gute Leistung vollbracht haben. Vielleicht auch unsere Sportmannschaft, die überzeugend erfolgreich war. Natürlich loben Politiker ihre Gesetze und Programme, die sie auf den Weg gebracht haben. Und manchmal loben wir uns auch selbst, weil uns etwas gut gelungen ist. Natürlich nur heimlich. Denn wir haben gelernt, Eigenlob und ist daher unangenehm für die Nasen der Menschen. In welche Form kleiden wir unser Lob? Und fällt es nicht oftmals sehr viel spärlicher aus als unsere Kritik? Im Schwäbischen beschreibt man diese Mentalität mit dem Sprichwort: Nicht geschimpft ist genug gelobt. Der heutige Sonntag ruft dagegen zu einer Steigerungsform des Lobes auf. Kantate, singt Loblieder und singt keineswegs nur allein, sondern im Kreis der Lobenden, mehrstimmig im doppelten Sinne. Eine Verwandte, die im Deutschen Kaiserreich einst geboren wurde, konnte bis zu ihrem Lebensende spezielle Loblieder und mit ihnen oft verbundene Gedichte auswendig. Zum Beispiel diese Zeilen. Er ist mein Kaiser und mein Held aus herrlichem Geschlecht, und wenn er lautes Lob verschmäht, so preis ich ihn erst recht. Er ist mein Kaiser und mein Mann, drum sing ich, was ich singen kann, der Kaiser lebe hoch. Es kann nicht überraschen, dass das Loben in den biblischen Psalmen am meisten vorkommt, aber überdies in vielen biblischen Texten auch zum Grundwortschatz gehört. Wer ihn beherrscht, dem fallen sicher auch heute viele Loblieder ein. Am heutigen Sonntag, Kantate, ist das aber so eine Sache in diesen Zeiten mit den Lobliedern in unseren Kirchen und Versammlungen. Das Singen ist verboten. Schon gar nicht darf es in einer Gemeinschaft von Menschen stattfinden, denn Singen ist infizierend, ansteckend, diesmal aber ganz anders gemeint. Der heutige Predigttext aus dem Lukasevangelium berichtet ebenfalls von einem lange zurückliegenden Lobverbot. Wir hören die Worte aus Lukas 19 in den Versen 37 bis 40 in der Lutherübersetzung. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Drei Gedanken sollen uns durch diesen Text begleiten. Der erste: Jesus loben heißt Jesus kennen und erfahren. Der zweite: Das Lob Gottes kann nicht zum Schweigen gebracht werden. Und ein drittes, ein Lobgebot, Kantate, singt und lobt. Jesus loben heißt Jesus kennen und erfahren. Das uns in diesem Text von Lukas überlieferte Ereignis fand in Jerusalem statt, einer sehr besonderen Stadt, gut 800 Meter über der jüdischen Wüste zwischen Mittelmeer und Jordan gelegen. Abgesehen davon, dass sie oft im Brennpunkt des Geschehens in der alten und neuen Welt stand, ist sie im Grunde seit Jahrtausenden gleichsam das Symbol für das Volk Israel und für dieses immer die heimliche und heute tatsächliche Hauptstadt. Einst hatte König David im Namen Gottes die Stadt eingenommen und sein Sohn Salomo errichtete dort für Gott den ersten Tempel. Und auch wenn heute davon nur noch eine große Mauer übrig ist, die die gläubigen Juden Klagemauer nennen, so scheint Gott doch in dieser Stadt in besonderer Weise anwesend zu sein. Wer Jerusalem einmal besucht hat, erfährt irgendwie diese eigentümliche Stimmung. Nicht anders war es zur Zeit Jesu von Nazareth, der etwa im Jahr 28 nach Beginn der Zeitrechnung für wenige Jahre im Land Israel wirkte. Seine Nachfolger, die Jünger, jene Männer und Frauen, die sich um ihn versammelten, hatten vieles mit ihm erlebt. Von zahlreichen Gründen zum Loben berichtet der Evangelist Lukas bis zum 19. Kapitel des heutigen Predigttextes. Nicht nur, dass Jesus von Gott in einer besonderen Weise redete, etwa in Gleichnissen, und darin die klare Botschaft von einer neuen und ganz anderen Zukunft verkündigte, sondern, so weiß Lukas, der Arzt und Evangelist, mit sicher besonderem Interesse zu berichten, heilte Jesus viele Menschen von ihren Krankheiten und Leiden, befreite psychisch Kranke und schenkte auch vielen Blinden das Augenlicht. Ja, selbst Tote holte er wieder ins Leben zurück. Die Zahl seiner Anhänger und Anhängerinnen war nach dem Bericht des Lukas nicht gering, wie wir im Kapitel 10, Vers 1 lesen, und hätte einen heutigen Dom sicher gut gefüllt. Viel hatten sie von und mit Jesus erfahren. Jesus verkündigte einen anderen Gott als die fromme Oberschicht der Juden und insbesondere der Partei der Pharisäer, die er immer wieder scharf kritisierte, so in Lukas 11, Vers 16 und im 16. Kapitel Vers 2. Viele Menschen im Land hatten das mitbekommen. Lukas 12, Vers 1 erzählt davon. Und täglich gewann er neue Leute für seine Botschaft vom Reich Gottes. Sie alle freuten sich daher wohl auf das große, glänzende Finale ihres neuen Königs. Und wo sonst hätte es einen besseren Ort geben können als in Jerusalem? Das hatte Jesus doch selbst gesagt, wie Lukas im 18. Kapitel im 31. Vers berichtet. Aber was in Jerusalem wirklich geschehen sollte, hatte Jesus seinen Jüngern zwar offenbart, aber selbst seine engsten Jünger haben es nicht völlig begriffen. Lukas 18, 34. Oder nur durch ihre Brille verstanden. Sie hatten ein ganz anderes Happy End auf dem Zettel als das Kreuz auf dem Ölberg. Und mit genau dieser Stimmung standen sie am Abhang dieses Berges und stimmten ihre Loblieder für ihren König an, der nun seinen Triumph in seiner Hauptstadt erleben sollte. Es fällt leicht, die Frauen und Männer zu kritisieren, die doch viel besser als wir heute begreifen konnten, wer Jesus war, denn schließlich kannten sie ihn persönlich. Hätten wir nur die Chance, einen Tag mit Jesus durch Galiläa zu ziehen, dann wären doch alle unsere Zweifel und Fragen erledigt. Wirklich? An vielen Stellen im Neuen Testament wird davon berichtet, dass selbst Zeitzeugen Jesus nicht verstanden, weil er nicht in ihr vorgefertigtes Denkschema passte. So war er etwa für die Sadduzäer ein Reich außerhalb dieser Welt nicht vorstellbar, geschweige denn, dass jemand wüsste, wie es aussah. Für die Pharisäer war ihr Sündenkatalog festgefügt und es war für sie klar, wie Gott und Menschen handeln mussten. Geht's uns da anders? Wäre nicht etwas mehr Unsicherheit angebracht, wenn wir unser Jesusbild für fertig und unabänderlich halten und sogar verständnislos auf jene blicken, die ein anderes Jesusbild an ihrer Glaubenswand haben? Vergessen wir nicht manchmal, dass menschliche Erkenntnis immer vorläufig ist und nie das Ganze begreifen kann, insofern Stückwerk bleibt, wie Paulus dies schon im Korintherbrief im 12. Kapitel beschrieb. Vielleicht erinnern wir uns auch an eine Rätselaufgabe. 9 Punkte sollen in quadratischer Anordnung mit nur 4 Strichen ohne abzusetzen verbunden werden. Was auch immer man versucht, erst wenn man die Linie über die Punkte hinwegführt, gelingt die Verbindung. Kann jemand, der in seinem Denkschema bleibt wie die Pharisäer, eine vollständige Verbindung zu Jesus bekommen? Zum zweiten Gedanken. Das Lob Gottes kann nicht zum Schweigen gebracht werden. Das Jesusbild, von dem eben die Rede war, ist keineswegs beliebig und passt nicht in jeden Rahmen. Die Menschen, die mit Jesus nach Jerusalem ziehen, haben mindestens verstanden, was sie in ihrem Lobpreis zum Ausdruck bringen. Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. So loben und singen sie. Sie haben verstanden, hier kommt einer nicht in seinem Namen, bringt nicht sein Programm für die Welt, sondern kommt im Namen Gottes als sein Beauftragter. Für die Pharisäer war und ist dies ein untragbarer Gedanke. Sie trafen damals nicht zufällig auf Jesus, hatten ihn vor den Toren Jerusalem längst erwartet, ohne von Twitter darauf aufmerksam gemacht worden zu sein. Im Gegensatz zu vielen anderen Wanderpredigern dieser Zeit erhob Jesus einen ungeheuren, ja aus pharisäischer Sicht ungeheuerlichen Anspruch. Er stritt nicht ab, was jeder in Israel, der ihm begegnet war oder von ihm gehört hatte, schon einmal vernahm. Ich bin der Messias, das hebräische Wort, der Christus, das griechische Wort, der Christus Gottes, so wie es in Lukas 22, Vers 70 überliefert ist. Auf diesen Messias warteten allerdings auch die Pharisäer. Aber dieser Jesus von Nazareth passte so gar nicht in ihr Schema. Zwar mussten sie anerkennen, dass er etwa Heilungen vollbracht hatte und vollmundig predigte, obschon er nicht studiert hatte und in gebildeten Kreisen aufgewachsen war. So erwarb er sich im Volk Anerkennung und selbst die Pharisäer nennen ihn gelegentlich Rabbi, Meister. Aber nun auch das noch, mit dem Anspruch, der Gesalbte Gottes zu sein, der Messias, steht er jetzt mit einer Anhängerschar vor den Toren Jerusalems, der Stadt Davids, der Stadt des Tempels Gottes. Daher forderten sie ein sofortiges Lobverbot. Da sie aber keinen Zugang zu der Volksmenge hatten, soll Jesus sogar selbst dieses Lobverbot aussprechen. Ist schon diese Forderung eigenartig, so erscheint die Antwort von Jesus noch merkwürdiger. Entweder diese Menschen loben mich oder die Steine machen das unüberhörbar, so sagte Jesus. Was ist das für ein Vergleich? Jesus von Nazareth war ein Meister solcher Stilmittel, auch in seinen Gleichnissen. Er sagte damit nichts anderes, als dass sich seine Mission nicht aufhalten lässt und selbst die Steine seine Geschichte verbreiten würden, wenn Menschen es nicht tun. Er sollte über inzwischen 2000 Jahre Recht behalten. Weder gelang es den Pharisäern damals, seine Reise nach Jerusalem zu verhindern, noch in den Wochen danach seine frohe Botschaft, das Evangelium von Gnade und Erlösung, zu stoppen. So schreien bis heute die Steine die gute Nachricht des Jesus von Nazareth stumm heraus, der Christus wurde. Dieses Zeugnis legen auch alle Steine ab, aus denen Wegkreuze und Kirchen gefertigt wurden. Nicht nur die mittelalterlichen Architekten und Dombaumeister wollten mehr als zweckdienliche Anbetungsgebäude erstellen. Es ging immer um die in Stein gesetzte Botschaft und Verkündigung des Glaubens und damit um das Lob Gottes. Dass in unserer Zeit, in unserem Land, die Steine hunderter entwidmeter und profanierter Kirchen schweigen, sollte uns nachdenklich machen. Mit jeder Kirche wird der Chor der Lobenden vielleicht kleiner, aber das Lob Gottes wird nicht verstummen. Ein drittes: Zum Lobgebot, Kantate, singt und lobt. Singen und loben könnte man als Ursprache der Christen bezeichnen. Schon für die ersten Christen gehörte das Lob zu ihrem Alltag, wie es in Apostelgeschichte 2, etwa in den Versen 46 und 47 berichtet wird. Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Welt. So heißt es in Psalm 96. Wann habe ich Jesus und Gott das letzte Mal eigentlich so richtig gelobt und für was? Ich hoffe, es gibt viele sehr individuelle Antworten darauf. Vielleicht müssen wir aber mit dem Jüngerkreis am Ölberg auch aufpassen, dass unser Lob nicht nur gebunden wird an unsere persönlichen Hoffnungen und den Weg, den wir für uns ausgewählt und den wir für richtig erachtet haben. Mit dem Evangelisten Lukas lohnt es sich einfach mal zurückzublicken auf das, was Jesus für alle Menschen und nicht zuletzt dann auch für mich getan hat. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest, wie es Lukas zur Begründung sagte, ein Zitat aus Lukas 1, Vers 4. Und der Grund, warum er diese Ereignisse aufschrieb. Vielleicht ist es eine Anregung, einmal ein Jahr lang jene Begebenheiten jeweils auf einem kleinen Kärtchen aufzuschreiben, die Anlass in unserem Alltag waren, Gott und Jesus zu loben. Es wird gewiss am Ende ein guter Text für viele Loblieder. Dazu gehört aber auch eine wichtige Regel, die wir im Kolosserbrief im ersten Kapitel im 16. Vers finden. Dort heißt es: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in eurem Herzen. Das wird uns gelingen, wenn wir vorher geklärt haben, wer Jesus für uns ist, denn Jesus loben heißt Jesus kennen und erfahren. Wir können uns darauf verlassen. Das Lob Gottes kann nicht zum Schweigen gebracht werden. Erst recht nicht, wenn wir das Lobgebot berücksichtigen. Kantate, singt und lobt. Und dieses Gebot verliert seine Gültigkeit auch nicht mit einem menschlich verordneten Singeverbot. Ich bin aber überzeugt, dass wir uns nicht mehr lange auf das lobende Gebet beschränken müssen und unsere kleine schriftliche Lobsammlung wieder im Gesang ertönen lassen können. Und der zu lobende Herr segne uns und behüte uns in einer neuen Woche. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. Amen.